Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wohin kommt einer, der es schafft, sich durch die Mauer aus Grießbrei durchzufressen? In das Land, wo Milch und Honig fließen und einem die gebratenen Tauben ins Maul fliegen. Ach, das Schlaraffenland. Ein Land, in dem man fressen und saufen und ungestraft dick werden kann. Diese Geschichte ist wohl im 14. Jahrhundert entstanden. Dick zu sein, kann damals eigentlich nichts Negatives bedeutet haben. Auch aus späteren Zeiten ist vielfach das Bild der Festtagstafel überliefert, die sich unter der Last der Köstlichkeiten biegt. Erst seit dem ach so sittsamen bürgerlichen 19. Jahrhundert werden dicke Körper als verräterisches Ergebnis hemmungsloser Zügellosigkeit verteufelt. So glaubte man jedenfalls lange. Doch Kulturwissenschaftler sind jetzt zu einem anderen Ergebnis gekommen. Die aktuelle Geschichte der Fettleibigkeit erzählt Eva-Maria Götz.
Kommt, wir wollen uns begeben, jetzt so ins Schlaraffenland.
Unser Forschungsprojekt nennt sich Fette Welten. Wir wollen utopische und anti-utopische Diskurse über Essen und Körper in der Vormoderne analysieren.
So Christine Ott, Professorin für Romanistik an der Goethe-Universität Frankfurt und Leiterin des DFG-Forschungsprojekts über die unterschiedlichen historischen Bewertungen von Leibesfülle. Einerseits gibt es positive Wertungen.
Es gibt das Schlaraffenland. Es gibt den König des Schlaraffenlands, der manchmal als dick dargestellt wird. Es gibt eine Literatur, die dem burlesken Genre angehört, die Musen als dick darstellen.
Milch und Honig fließt in Bächen und aus Felsen quillt der Wein.
Das Mittelalter, die Renaissance und das Zeitalter des Barock gelten als die Epochen, in denen die Menschen in Europa mit ihrer Figur kein Problem hatten. Im Gegenteil. Wenn die Musen, die Schutzgöttinnen der Künste und Talente, dick sind, dann kann das ja nur positiv konnotiert sein. Bei einer Herrscherfigur wie dem englischen König Heinrich VIII. Standen die enormen Körpermaße für Autorität und Überlegenheit. Andererseits?
Das Interessante ist, dass es Fürsten gibt, die durchaus gesundheitsbewusst leben wollen oder die von ihren Ärzten gesagt bekommen, dass sie sich ja also auf bestimmte Speisen verzichten müssen, wenn sie wieder schlanker werden wollen. Das Problem ist, dass eben das Essen ganz bestimmter Speisen, also teurer Speisen und üppiger Speisen, ein Statussymbol ist und dass sie öffentlich essen müssen, um diesen Status zu demonstrieren.
Macht versus Gesundheit, sozialer Status versus gängiges Schönheitsideal, das dem schlanken Körper huldigt. Viele der historischen Quellen und literarischen Beschreibungen, die im Forschungsprojekt Fette Welten untersucht werden, zeigen die zwiespältigen Urteile über die Frage, was dick und was zu dick ist, welche Körperform erstrebenswert sei und welche aus dem Rahmen falle. Professor Alexander Pürges, Medizinhistoriker an der Universität Würzburg.
Ein Herrscher zum Beispiel, der gravitätisch war, konnte natürlich den Wohlstand seines Territoriums und den Einfluss seiner Dynastie repräsentieren. Wenn er aber nicht mehr auf sein Pferd hochkam, also wenn das von Zeitgenossen beobachtet wurde, dann galt das als negativ.
Es gibt eine wunderschöne Passage über den dicken Vitellius, der in dem Moment, in dem er beim Volk in Ungnade fällt, als fett wahrgenommen wird. Sehr interessant, davor nicht. Also wer als fett wahrgenommen wird, das hat immer auch mit Machtverhältnissen was zu tun.
So erging es sogar einem römischen Kaiser, sagt Forschungsprojektleiterin Christine Ott. Es kommt eben immer darauf an, wer wen beurteilt. Und so werden vor allem Menschen aus unteren Schichten als zu dick oder gar fett beschrieben.
Sklaven werden als dickbäuchig dargestellt, weil das auch ihren niedrigen sozialen Status rechtfertigt. Genauso wie bei Tieren. Also im Grunde, Körper als fett darstellen bedeutet, sie als Objekte darzustellen.
Denn nicht nur Menschen wurden durch Herabwürdigung ihrer Figur ausgegrenzt und gedemütigt. Seit der Christianisierung mussten Menschen sich rechtfertigen, warum sie Tiere töten und essen. Und auch hier musste die Zuschreibung des Dickseins herhalten, beim fetten Schwein etwa.
Um zu rechtfertigen, dass man das Tier tötet, hat man das Tier dazu gebracht, dass es etwas tut, was es nicht dass es darf, eine Transgression, dass es irgendwo ja, eine bestimmte Schwelle überschreitet. Und so konnte man rechtfertigen, dass man es tötet. Dieses Motiv, das sagt, die Schweine sind schädlich, die würden, also die laufen frei rum, vernichten die Ernten. Man hat nur was von denen, wenn man sie tötet, ist genauso ein Rechtfertigungsmotiv von Menschen, um ja auch letztlich mit ihren Schuldgefühlen klarzukommen, dass sie Schweine aufziehen, mästen und dann schlachten.
Es ist also die unterstellte Grenzüberschreitung, die angebliche Unfähigkeit, sich zu mäßigen, die die Fettleibigen dem sogenannten Mittelmaß seit jeher verdächtig machte. Und die sowohl leises Schaudern, aber auch unterschwellige Faszination erregte. Denn wer seinen Appetit, seine Esslust nicht im Griff hat, frönt dem ungezügelten Genuss vielleicht auch anderswo.
Eva hat den Apfel gegessen, ja, da konnte sie nicht widerstehen und dann gleichzeitig hat sie die Sexualität entdeckt. Also so wird das wirklich auch in mittelalterlichen Predigten dargestellt, diese Hemmungslosigkeit. Ich denke, dass es darum geht, um diesen Kontrollverlust, von dem man annimmt, dass er dann auch auf anderen Ebenen greifen kann.
Dass insbesondere die auf allen Gebieten zur Askese verpflichteten Kirchenvertreter den weltlichen Genüssen nicht widerstehen konnten, ist Thema in vielen Schwenken, Erzählungen und Abbildungen. In der Französischen Revolution etwa wurde dieser Topos zur Kirchenkritik genutzt, erzählt Medizinhistoriker Alexander Pürges.
Da gibt es so schöne Abbildungen, da führen dann Nationalgardisten und Jakobiner dicke Kleriker zu so einer Art Presse, in der sie dann dünn gepresst werden und unten kommt dann das ganze Geld raus, das die Kirche im Laufe der Jahrhunderte dem französischen Volk gestohlen hat.
Schon immer also wurde der Leibesumfang zur sozialen Bewertung von Menschen, Tieren, Situationen benutzt, mehr als jedes andere körperliche Merkmal.
Also grundsätzlich gibt es ja sehr viele Körperformen, klein- oder großwüchsige, breitschultrige oder schmalschultrige Menschen. Aber tatsächlich war es die Körperform der Beleibtheit, die sehr, sehr häufig verwendet wurde, etwa um weibliche Körper darzustellen, die vom männlichen Ideal abwichen, oder außereuropäische Körper darzustellen, die vom europäischen Idealkörper abwichen, oder auch bäuerliche Körper oder Unterschichtenkörper darzustellen, die vom zivilisierten manierlichen Körper, später etwa der Bourgeoisie, abwichen.
Christopher E. Forth, Historiker an der Universität Kansas und Autor eines Standardwerks über die Kulturgeschichte des Fettes, erklärt diese Fixierung, die bis heute anhält, mit dem ohnehin und zu allen Zeiten zwiespältigen Verhältnis des Menschen zu seinem Körper. So ganz richtig fühlt er sich nie an.
Wenn man sieht, was Sozialpsychologen und Philosophen dazu sagen, was hinter dem Ekel steht, dann kommt man auf Fragen zur Animalität und Sterblichkeit des Menschen. Menschsein bedeutet, einen Körper zu haben, mit dem wir nicht völlig glücklich sind.
Die Negativbewertung des Dicken, die wir in allen Epochen feststellen können, habe also etwas mit unserer Unfähigkeit zu tun, den tierischen Anteil unserer Natur und unsere Sterblichkeit zu akzeptieren.
Und ich glaube, in unserer heutigen Welt steht Fett für viele Menschen als eine sehr verstörende Erinnerung an diese Dinge, was meiner Meinung nach die sehr starken Reaktionen darauf erklärt.
Kommt, wir wollen uns begeben, jetzt so ins Schlaraffenland.
Wie gut, dass dieser Furcht vor Fett auch die immerwährende Sehnsucht nach dem Schlaraffenland gegenübersteht, indem man einfach nur prassen kann, ohne nachzudenken.
Ei, wer möchte dort nicht sein? Dann in Aeoa.